Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Der schöne Fiesling, das ist ein Rollenfach, in dem mein heutiger Gast immer wieder ein großes Publikum begeistert hat. Sky Dumont war der Schurke Santa Maria in der Western-Parodie Schuh des Manitou oder der Verführer in Stanley Kubricks letzten Film Eyes Wide Shut. Er hat in zahlreichen deutschen und internationalen Produktionen mitgespielt, sehr unterschiedliche Rollen. Sky Dumont schreibt außerdem sehr erfolgreich Bücher. In seinem neuesten wirbt er dafür, dass wir alle ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Und eine äußerst radiotaugliche Stimme hat er auch. Daran muss ich nicht erinnern, denn die hören wir jetzt. Guten Morgen, Sky Dumont.
Guten Morgen.
Ja, da war sie gleich. Ich habe gelesen, Sie überlegen sich am Vortag immer schon, an welche positiven Dinge Sie am nächsten Tag denken wollen. Was steht denn für heute auf dem Zettel?
Naja, ich mache Pläne. Im Augenblick plane ich gerade einen, weil meine Tochter studiert ja gerade in Berlin und mein Sohn macht gerade sein Abitur. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Papa, ich würde gerne mit dir, wenn ich das geschafft habe, einen Männer-Vater-Sohn-Reise machen. Und die habe ich geplant oder fast geplant und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Wo soll es hingehen?
Wir fahren Norwegen, die Fjorde ab und es gibt ein neues Schiff, das hat auch einen Elektromotor, dass man mit dem Elektromotor sozusagen in die Fjorde reinfahren darf, in die andere Schiffe nicht dürfen. Und das wird sehr schön.
Sky Dumont, erstmal reisen wir so ein bisschen durch sein Leben, bevor es nach Norwegen geht. Und wir sprechen natürlich im Deutschlandfunk Kultur auch darüber, warum er zuversichtlich auf das blickt, was kommt. Ich freue mich schon auf morgen, weil es wird, wie es noch nie war. So heißt das neue Buch von Sky Dumont. Können Sie nachvollziehen, dass der Titel einige vielleicht auch provoziert angesichts der aktuellen Krisen, die ja gefühlt, sagen wir mal, eher schlimmer als besser werden?
Naja, aber sie sind nicht schlimmer, als sie vor 50 Jahren waren oder vor 100 Jahren. Die Krisen hat es immer gegeben, leider, vielleicht irgendwie in anderen Ländern. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, geht es uns besser als je zuvor. Die Medizin hat Riesenschritte gemacht. Man hat ein Airbag im Auto, so Kleinigkeiten wie die medizinische Versorgung ist besser. Alles ist besser. Die Straßen sind besser, die Autos sind sicherer. Die Züge, na, die lassen wir mal außen vor, die Züge. Aber das Leben hat sich doch verbessert für die meisten Menschen. Und die Krisen auf der ganzen Welt hat es immer gegeben.
Sie bauen ja auch, wenn Sie gerade die Technik ansprechen, so ein bisschen drauf, dass den Menschen immer noch etwas eingefallen ist, um eben Probleme zu lösen. Kann diese Haltung nicht aber auch ein bisschen dazu verführen, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt so ein bisschen zurücklehnen, ich muss nichts ändern, ich überlasse das mal den Genialen, dass denen irgendwie einfällt, wie wir zum Beispiel die Klimakrise bewältigen?
Naja gut, die Klimakrise ist natürlich wirklich ein großes selbstgemachtes Problem von uns. Wir müssen lernen natürlich, dass wir gewisse Dinge nicht mehr dürfen oder nicht mehr so viel. Man sollte nicht mehr mit dem Auto so viel unternehmen. Ich fahre sehr viel Fahrrad zum Beispiel, ich fahre Zug. Man sollte nicht so viel fliegen, da muss ich mich selber die Nase nehmen. Wir müssen schon auch darauf eingehen und uns selbst ein wenig kontrollieren und Dinge ganz bewusst nur machen.
Und wenn Sie jetzt eben diese Technik ansprechen, also woraus ziehen Sie da eben Ihre Hoffnung, dass tatsächlich eben noch der geniale Einfall kommt, der uns vielleicht da so ein bisschen positive Impulse gibt, allein aus dem, was mal war?
Naja, also KI zum Beispiel in der Medizin ist ja ein Megasprung, nicht? Dass man wirklich Herzoperationen vorhersagen medizinisch schon durch KI machen kann, wie man es noch nie machen konnte, nicht annähernd. Das wird ein unglaublicher Sprung in der Medizin sein. Allein das ist ja schon einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wir wollen alle gesund und lange leben. Insofern hilft uns das und ist doch schon mal ein positiver Blick in die Zukunft.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, Sie haben vielleicht Glück gehabt und deshalb eben auch positive Erfahrungen gemacht, dass irgendwie alles schon gut ausgeht und sind deshalb auch sehr entspannt, die Dinge auf sich zukommen lassen, zuzulassen, weil Sie sich eben deshalb weniger Sorgen machen oder vielleicht auch weniger Sorgen machen müssen, weil Sie finanziell zum Beispiel auch gut dastehen.
Naja, also wissen Sie, Sie wissen natürlich, oder die Allgemeinheit weiß natürlich wenig, wie mein Anfang war. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass bei uns auf der Küche, wir hatten nur drei Zimmer, ein winziges kleine Besenkammer und ein Schlafzimmer, wo wir alle geschlafen haben. Und in der Küche ist die Milch gefroren morgens, wenn ich in die Schule ging. Und niemand hat mich in die Schule gefahren. Ich musste mindestens eine Stunde laufen. Also so ist es nicht. Ich habe sehr, sehr hart gearbeitet. Ja, ich hatte Glück natürlich, sicherlich. Aber ich habe hart gearbeitet. Ich habe angefangen zu arbeiten mit 17 und jetzt werde ich 77 und habe halt natürlich keine großen Partys gefeiert oder bin, ich weiß nicht, wohin gefahren und fahre auch keinen Porsche oder sowas. Also insofern habe ich mir das, glaube ich, schon ein bisschen verdient. Sicherlich ist eine Portion Glück dabei, gar keine Frage. Aber auch ich habe ja Krankheiten, ich kann es ja sagen, ich habe eine Psoriasis, sehr viele Leute, die das... Und das haben ja sehr viele Leute, dann weiß man, wie das quält. Also so ist es nicht, dass ich...
Das ist eine Hautkrankheit, ne?
Das ist eine sehr, sehr schlimme Hautkrankheit. Und ich habe mein Päckchen zu tragen.
Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Also Sie sind keiner, der sagt, früher war alles besser, sondern sind eben neugierig auf das, was kommt. Wie halten Sie aber diese Neugierde wach? Also dass Sie eben nicht sagen, ja, mir ist jetzt auch alles ein bisschen anstrengend, sich immer wieder auf Neues einzustellen. Wie machen Sie das?
Naja, ich habe natürlich das große Glück oder das Vergnügen, dass ich natürlich junge Kinder hatte und habe noch, mein Sohn ist 17 und macht das Abitur. Das heißt, ich war immer von jungen Leuten umgeben. Ich mache sehr viel Studioarbeit, bin sehr viel im Studio. Die sind ja alle 25, 30. Also das zieht einen schon, nimmt einen schon mit. Insofern verstehe ich, ich spiele, ich zocke mit meinem Computer. Ich bin da schon, glaube ich, jünger als das viele sind in meinem Alter oder die meisten. Insofern hält mich das einfach jung und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Gesund bin ich auch, aber ich mache natürlich auch was für meine Gesundheit.
Sie haben gerade schon die Pläne angesprochen, die Sie immer schmieden. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass man sich möglicherweise auf das freut, was morgen kommt. Wobei es ja nicht nur Pläne sind. Also Sie haben gerade von der Fahrt nach Norwegen gesprochen. Sie meinen ja auch, damit sich zu engagieren, haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Können Sie ja dafür Beispiele geben?
Naja, ich plane natürlich auch, ich mache zum Beispiel ziemlich viel Charity, ich fahre durch die Gegend, ich versuche, naja, ich will jetzt nicht die ganzen Organisationen aufzählen, für die ich bin. Ich ecke auch manchmal an, ja, das gebe ich auch zu. Aber es sind natürlich nicht nur Pläne, die positiv sind. Natürlich, wenn ich zum Beispiel eine schwere Prüfung habe, dass ich irgendwas machen muss oder Theater gespielt habe, dann habe ich schon diesen Moment der Premiere, bin ich dann schon mit Angst entgegengegangen. Also nur positiv war es nicht, aber man muss halt das Positive irgendwie daraus schöpfen und die Dinge erkennen, die wirklich positiv sind. Und mir geht es halt sehr gut. Meine Kinder sind gesund und ich weiß, dass ich heute Abend was Warmes zu essen bekomme. Das ist schon eine ganze Menge.
Ihre Unabhängigkeit begründen Sie in Ihrem Buch auch so ein bisschen mit Ihrem Alter, weil Sie sagen, ja, da wird man eben gelassener, Ihnen ist zunehmend egal, was andere von Ihnen denken. Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie ecken durchaus auch mal an. Fehlt dann aber nicht auch so ein bisschen das Korrektiv, wenn einem dann alles irgendwie eher egal ist?
Schöne Frage. Das ist durchaus richtig und doch falsch, weil... Ich bin ja gerade, ich habe es vorhin erzählt im Pförtner, wenn ich ein Drehbuch bekomme und es aufschlage, meistens habe ich entweder ein Smoking an oder einen Anzug und habe ein Glas Champagner in der Hand. Das ist so typisiert. Insofern habe ich mich irgendwie dagegen gewehrt und die Vorurteile, mit denen bin ich schon sehr lange unterwegs gewesen. Mittlerweile ist es mir egal, weil ich sage, ist halt so, wie es ist und das ist mir völlig wurscht mittlerweile. Und dann ecke ich natürlich auch an. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Und Sky Dumont stand natürlich nicht immer mit dem Champagnerglas und mit dem Anzug in der Ecke. Eben hat er das gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Wir schauen gleich mal eben nicht nach vorne, sondern blicken hier im Deutschlandfunk Kultur zurück auf seine bewegte Geschichte. Sky Dumont, der 1947 in Argentinien auf die Welt gekommen ist, als Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters. Warum sind Ihre Eltern nach Südamerika, Herr Dumont?
Die sind vor den Nazis geflohen. Und ich habe auch versucht, mal ein Buch zu schreiben, das im Prinzip viele Flüchtlinge und viele jüdische Menschen, die ihr Leben noch retten konnten, in Argentinien saßen in einem Lokal und auf der anderen Seite saßen dann die ganzen Nazis nach dem Krieg, die geflohen sind. Das ist schon sehr makaber. Übrigens haben Sie ganz tolle Musik. Ich muss den Sender öfter hören.
Ja, das ist schön, wenn wir Sie dazu motivieren können.
Ja, ganz tolle Musik.
Sehr gut. Ich würde da gerne nochmal nachfragen an der Stelle. Ja. Ihre Mutter stammt ja aus der Kölner Verlegerfamilie Neven-Dumont. Ja. Die hat ja durchaus auch während der Nazi-Zeit weiter in Deutschland veröffentlicht, also die Familie. Warum musste Ihre Mutter dann trotzdem weg?
Sie war verheiratet mit einem, mein Vater war bei der Abwehr und ist geflohen. Nach der Stauffenberg-Geschichte wurden ja sehr viele Leute gejagt und deswegen, und sie hatte bereits ein Kind, meinen Bruder, und da wollte man sich in Sicherheit bringen. Und da ist sie über Paris, sind sie dann mit dem Schiff nach Argentinien gekommen. Und so entstand ja auch mein Name. Ich glaube, das wissen Sie, oder?
Das weiß ich, Ihr Bruder konnte den nicht richtig aussprechen, glaube ich.
Naja, man durfte, sie wollten mich eigentlich Kai nennen und das durfte man nicht. Man musste unter Perron lateinische Namen nehmen. Da haben sie sich entschlossen, nachdem wir zu Hause Englisch sprachen, mich Cayetano zu nennen. Und das kann man ja auf Kai abkürzen. Und als meine Mutter mit mir als Säugling nach Hause kam und mein Bruder, der war damals 5, sagte, who's that? Wer ist das? Sagte meine Mutter, this is Kai. Und er verstand Sky und das war's.
Aber Sie haben sich da wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch nie beschwert.
Naja, als ich in Deutschland anfing als Schauspieler, da war ich dann irgendwie 22 oder 23 und mich Sky Dumont nannte, so hieß ich ja nun letztendlich, haben die Leute gedacht, ich heiße wahrscheinlich, keine Ahnung, Adolf Scheißenteich und nennt sich Sky Dumont, weil das schick klingt. Nein, das war dann wirklich mein Name.
Also halten wir das an dieser Stelle mal fest. Ihre Mutter, die hat Sie dann später alleine großgezogen. Was war da mit Ihrem Vater?
Mein Vater war in Argentinien und der spielte keine Rolle.
Das hat Sie aber auch nicht besonders berührt?
Nein, mich gar nicht. Ich glaube, mein Bruder hat da mehr drunter gelitten als ich, weil ich kannte ihn ja so gut wie gar nicht. Ich war ja 4, 4,5, als wir gingen und das hat für mich keine Rolle gehabt. Nein, ich war auch sehr viel im Internat, denn ich hatte eine Großmutter, die ein bisschen Geld hatte und deswegen war ich immer im Internat und ja.
Die Großmutter hatte Geld, trotzdem, Sie haben ja gerade beschrieben, war das, als Sie dann nach Deutschland gekommen sind, zusammen mit Ihrer Mutter, erst nach Hamburg, später nach München, erstmal eine harte Zeit.
Sehr.
Warum fehlte da dann die Unterstützung der Familie?
Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Meine Mutter ist tot, meine Großmutter ist tot, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die ersten Jahre, bis ich tatsächlich auch dort in Deutschland auf der Volksschule war, damals nannte man es ja Volksschule, das war ganz schrecklich. Wir hatten dann so aus Sperrholz hat meine Mutter dann so eine kleine Wand gemacht, damit sie ein eigenes Zimmer hat. Und wie gesagt, die Milch war gefroren, weil es so kalt war. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß wirklich, was ein warmes Essen ist.
Ja, vor allen Dingen, weil man sich natürlich als Kind auch immer mit den anderen, mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern vergleicht.
Ich habe mich sehr, sehr geschämt, weil ich immer die gleichen Klamotten angehabt habe und die gleiche Hose. Und ich hatte eine Lederhose, weil die natürlich hielt. Das hat man ja in Bayern. Aber ich habe mich manchmal sehr geschämt, dass ich nicht die Klamotten trug, die andere Kinder hatten.
Sie haben gerade von Ihrem Bruder gesprochen, 4,5 Jahre älter. Mhm. Der hat Ihnen so ein bisschen den Stempel aufgedrückt, dass Sie ein Spießer seien.
Ja,
was für Gründe haben Sie ihm geliefert, dass er Sie so gesehen hat?
Woher wissen Sie das? Aber ja, stimmt.
Ich habe mich vorbereitet.
Aber hallo, wirklich toll. Das war, mein Bruder war einfach, ja, der war einfach auch sehr viel begabter als ich, was viele Dinge war. Der konnte malen und der konnte Musik machen und der wurde ja auch dann, der war an der Börse und ich war halt irgendwie immer, ich habe immer gelesen, ich habe stundenlang gelesen und bin mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Irgendwie war ich für ihn immer der Spießer, bis zu seinem Tod war ich der Spießer. Irgendwie, ja, keine Ahnung, weil ich da sehr konservativ, ich war immer sehr konservativ und Familie und hab gekocht und weiß ich was alles und das fand er einfach doof.
Aber er konnte sich schon damit arrangieren dann irgendwann.
Ja, wir haben uns eigentlich wirklich erst gefunden, merkwürdigerweise, als meine Mutter verstorben ist, dann waren wir uns sehr nahe und leider war er dann ein Jahr später war er selber tot.
Sie haben gerade vom Internat erzählt, die Großmutter hat das bezahlt, das war in der Schweiz das Internat. Als Jugendlicher schreit man ja meistens erstmal nicht Hurra, wenn man da hin soll ins Internat. Wie war das bei Ihnen?
Bei mir war das toll, weil wissen Sie, ich kam aus München, aus einem sehr armseligen Zuhause mit sehr wenig Mitteln und kein Auto und gar nichts. Es war einfach, war halt arm Und in der Schweiz ist ja doch der Standard relativ hoch. Da hatte man ein gutes Essen und man hatte eine Dusche, da kam warmes Wasser raus. Und wir hatten, ich muss überlegen, wir waren zu viert in einem Zimmer. Da hatte man aber Spaß in dem Alter. Es war einfach schön. Es war ein Zuhause, was warm war. Und das Essen war auch ziemlich gut. Ich mich erinnere, wir haben Sport gemacht. Ich liebe Sport und Fußball und Handball und so. Also das war für mich eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war raus aus diesem sehr armseligen Zuhause in München.
Ihre Mutter, die ist dann später nach England und Sie sind sozusagen nachgezogen nach der Schule, mitten rein ins London der Roaring Sixties. Das muss ja dann erstmal so eine Art Kulturschock gewesen sein,
das
oder?
Aus
dem schaulichen St. Gallen.
Ja, das war ein totales. Na, erst war ich ein Zug, auf dem Zuger Berg war das Internat. Ach so. St. Gallen war dann das Studium. London war damals natürlich Roaring Twenties fast so. Also der Mick Jagger habe ich Immobilien gemacht, in einem Immobilienbüro gearbeitet, um mir ein bisschen Geld zu verdienen. Und da habe ich Mick Jagger von den Rolling Stones ein Haus verkauft, da gab die Beatles und die Kings Road und das war eine sensationelle Zeit, aber eine sehr teure Zeit. Insofern konnte ich da nur zuschauen, aber nicht mitmachen.
Mick Jagger ein Haus verkauft, wie war das?
Ja, das war, ich sollte ihm ein Haus in Chester Square zeigen und es kam ein, ich glaube es war ein Rolls Royce oder sowas, völlig abgedunkelt und ich setzte mich dann nach vorne neben den Fahrer und der hat auch kein Wort gesagt und dann habe ich das Haus aufgesperrt, er raste durch dieses Haus und raste wieder runter, sprang in sein Auto und war weg und ich hatte kein Geld und kein U-Bahn-Dings, also ich musste zu Fuß wieder ins Büro zurück. Also die Berührung und die Begegnung mit Mick Jagger war eigentlich stumm. Aber es war Mick Jagger.
Und wenn Sie sagen, Sie konnten eigentlich nur zugucken, weil Sie kein Geld hatten und dann war ja da noch der Spießer in Ihnen. Ja. Wie war das dann irgendwie dann befremdlich, was da vor Ihren Augen abgelaufen ist und so ein bisschen Außenseitertum?
Ja, aber ich bin kein Partymonster. Also insofern habe ich das nie irgendwie gestört. Ich habe einfach sehr gerne zugeschaut. Ich war sehr viel auf dem Land. Meine Mutter war ja dann wieder verheiratet mit einem sehr vermögenden Mann und dadurch war ich, wie man sagt, Debs Delight, also Debütantinnen-Dings. Ich hatte einen Smoking und dann wurde ich immer auf diese Partys eingeladen und da ging ich dann hin und kannte natürlich keinen Menschen. Und dann habe ich mich immer irgendwie entschuldigt, habe gesagt, ich muss auf die Toilette und durch den Hintereingang bin ich dann raus und mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. Ich weiß noch, dass einmal die Fliege von mir aufging vom Smoking und ich kann keine Fliege binden. Und dann habe ich eine dunkelhäutige Geschaffnerin, die super nett war, gesagt, ob sie mir die Fliege binden könnte. Das tat sie dann auch. Also es waren schon sehr witzige Zeiten.
Also Sie sind auch nicht so ein Smalltalk-Mensch. Wenn Sie dann irgendwo reingehen, dann ist Ihnen das tatsächlich eher unangenehm.
Nicht. Das schäme ich mich. Ich weiß gar nicht, das kann ich nicht. Nein, das konnte ich nie. Deswegen bin ich ja der Spießer.
Der Spießer Sky Dumont hat gerade erzählt, wie er die Roaring Sixties in London erlebt hat. Damals hat er als Immobilienmakler dort gearbeitet. Einer seiner Kunden war sogar Mick Jagger. Allerdings ist er dann aus England rausgeschmissen worden. Warum? Was haben Sie angestellt?
Ich muss trotzdem jetzt sagen, Sie haben ja eine unglaubliche Musikredaktion. Dieses Schweizer Lied, das war ja der Hammer. Es ist... Ja.
Wir können an dieser Stelle nochmal festhalten, Sky Dumont empfiehlt Deutschland von Kultur.
Ja, die Musik auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Also, ich wurde rausgeschmissen. Es war so, dass ich ja einen Job hatte. Ich habe Immobilien gearbeitet und ich hatte ein ganz kleines, rostiges Auto und habe das im Carpark am Flughafen geparkt, auf der freien Fläche, da ist es billiger und bin nach Österreich geflogen, um dort Ski zu fahren. Ich war da eingeladen und bin Ski gefahren und kam dann nach einer Woche zurück. Ich hatte einen Urlaubswoche und kam zurück und hatte in meinem Pass eine Arbeitsgenehmigung. Das war ja, England war noch nicht in der EU. Und der fragte mich, ob ich denn wieder in meine übliche Arbeit zurückginge und habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und darauf nahm er ein Lineal und einen Stift und hat meine Arbeitsgenehmigung durchgestrichen und hat gesagt, nein, es besteht die Gefahr, dass Sie in England einen neuen Job suchen und das ist verboten. Wir schicken Sie zurück nach München. Ja, Zack. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe hier, mein Auto steht im Carpark, ich habe eine Wohnung hier, ich habe einen Job hier. Morgen ist Montag, da erwarten die mich wieder in der Arbeit, das interessiert ihn nicht. Ich sollte sogar einen Scheck ausschreiben für den Rückflug, den ich nicht hatte.
Krass.
Habe ich versucht, meine Mutter zu erreichen, die war natürlich nicht da. Die Botschaft hatte nur Notdienst. die Deutsche. Insofern saß ich da und dann habe ich mit einer Kreditkarte, die eigentlich eher für Autos war, es war so eine, ist ja egal, also versucht diesen Flug zu bezahlen. Auf jeden Fall war denen das auch ziemlich egal, sie schickten mich zurück und haben auch noch, das möchte ich dazu sagen, einen Polizisten neben mich hingesetzt. Und dann wurde ich in die Lufthansa-Maschine, dann stieg alles ein in die Lufthansa-Maschine und ich als Letzter wurde mit einem Polizisten in diese Maschine gebracht, hinten in der Eco in der letzten Reihe. Ja, und dann kam ich halt in München an, nachts irgendwie um 19 Uhr irgendwas, es war schon dunkel und ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte und habe eine Nacht dann im Park verbracht und habe meine Mutter dann erreicht und die hatte da Freunde und dann konnte ich dort auf dem Sofa übernachten und das war ein Drama.
Und vor allen Dingen, es gab ja anscheinend dann auch überhaupt gar keinen Weg zurück. Das heißt, ihnen ist quasi alles unter den Füßen weggezogen worden und sie mussten sich ganz neu erfinden.
Ich hatte kein Pfennig Geld, gar nichts. Mein Auto war da. Ich habe dann meine Mutter gebeten, ob sie das Auto verkaufen könnte und so weiter. Ja, und dann habe ich halt gejobbt. Ich habe in einem Restaurant gearbeitet und ich habe im Garten gearbeitet und habe, meine Mutter kannte eine Schauspielagentur und die habe ich angerufen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, naja, wir können, du hast ja nichts gelernt, Komparserie machen und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bekam ich einen Tipp, ich könnte zu einer Schauspiellehrerin gehen, eine ältere Dame, Frau Hanschke war das, die dann eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben wurde. Die hat mich dann umsonst unterrichtet und dann machte ich halt Komparserie und nachdem ich ja Neven Dumont hieß und damals war ja der Onkel von mir, einer der Onkel entfernter, war ja ganz hohes Tier beim ZDF und der Name war natürlich bekannt, Neven Dumont, und der hat mich dann gefragt, wer ich denn wäre und so. Und der hat gesagt, wenn du dann deine Schauspielprüfung hast, gebe ich dir eine Rolle. Das war Fritz Umgelter. Und das war meine erste Rolle und da spielte ich bereits einen Mörder.
Also da war gleich schon der Fiesling vorprogrammiert.
Genau. Ja, genau.
Wurde Ihnen das eigentlich mal erklärt, warum Sie immer als der Fiesling gesehen wurden?
Keine Ahnung. Es war mir auch da egal, weil ich zum ersten Mal, ich habe da irgendwie 500 Mark verdient damals, das war mir völlig egal. Damals hat mich das nicht gestört. Ja, ich habe dann, wie gesagt, die Aufnahmeprüfung gemacht. Ich mache das jetzt ganz kurz und ich konnte mich nie bewerben. Ich habe mich da immer geniert, der Spießer halt, nicht?
Ja.
Und diese Schauspiellehrerin, ich machte dann auch die Abschlussprüfung als Schauspieler, das ist die staatliche Schauspielprüfung, und die bewarb sich und eines Tages in meinem möblierten Zimmer läutete das Telefon, sie war gerade da zum Kaffee trinken und eine Stimme sagte, guten Tag, hier ist die Staatsintendanz Berlin, der Intendant möchte Sie sprechen, und ich wusste, Frau Hanschke hatte sich wieder mal für mich beworben. Und dann kam der Intendant ans Telefon und sagte, Herr Neven Dumont, damals nannte ich mich ja noch Neven Dumont, ich danke Ihnen für Ihren entzückenden Brief, kommen Sie doch nach Berlin und sprechen Sie vor. Das tat ich dann und wurde engagiert.
Vielen Dank, Frau Hanschke.
Jawohl.
Und es hat ja dann auch tatsächlich sehr gut funktioniert, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera. Und was vielleicht nicht jeder weiß, sie standen mit Größen wie Gregory Peck und Anthony Quinn vor der Kamera. Später hatten sie auch eine durchgehende Rolle über viele Folgen in der amerikanischen Serie General Hospital. Wie hat sich da das Arbeiten unterschieden zu den vielen deutschen Produktionen, die Sie ja auch gemacht haben, also von Derrick bis Forsthaus Falkenau?
Sehr. Also das Erste ist, dass natürlich die Arbeit da drüben gnadenlos ist, nicht? Hire, fire. Da wird gar nicht lange rumgemacht, dann kommst du ans Set und dann ist ein anderer Schauspieler oder ein anderer Regisseur da. Es wird denen nicht mal gesagt. Also das ist der Grund, warum ich Amerika auch ganz schnell wieder verlassen habe. Ich will nicht in einem so unmenschlichen System arbeiten. Das andere ist natürlich, sie haben sehr viel mehr Geld und sie haben natürlich sehr viel bessere Drehbücher. Dazu muss ich sagen, dass sich das jetzt geändert hat. Wir haben jetzt richtig gute Qualität, aber damals war es halt nicht so doll. Es waren immer die gleichen Regisseure, es war sehr altmodisch. Amerika ist natürlich weit voraus, sie schreiben ja in Teams. Das sind ja teilweise 5, 6, 7, 8 Leute, das ist eine Pyramide. Unten geben die Ideen rein und dann oben sind die Leute, die dann nur noch wegstreichen und korrigieren und oben ist dann einer oder zwei, die dann entscheiden, das machen wir.
Sogenannte Writer Rooms.
Genau so ist das. Das ist schon sehr, sehr professioneller und sie haben natürlich auch mehr Geld. Der Unterschied war aber, dass ich in Deutschland, finde ich natürlich, Theater und so ist natürlich großartig. Ich habe wahnsinnig gerne Theater gespielt, tolle Regisseure, Publikum und so weiter. Also das sind schon Unterschiede, die aber jetzt nicht mehr ganz so krass sind. Ich finde, dass wir fernsehmäßig und auch vor allen Dingen filmmäßig sehr aufgeholt haben in Deutschland.
Durch die Streamingdienste hat sich natürlich da auch nochmal viel getan.
Ja, und auch die jungen Regisseure, die früher nicht dran kamen, das muss ich mal einfach mal so sagen. Mhm. Die Regisseure, mit denen ich damals gearbeitet habe, es waren ja alle die gleichen, Franz-Peter Wirth und Beck und Becker und so weiter, die waren halt gut, aber es waren halt altmodische Regisseure.
Sky Dumont hat als Schauspieler in vielen internationalen Produktionen mitgespielt und irgendwann stand wohl auch die Frage im Raum, ob er vielleicht der nächste James Bond wird. Wie nah dran waren Sie tatsächlich an der Rolle?
Na, das kann ich natürlich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich hatte ja zwei Verträge bekommen. Einer war für den Bond, ein Optionsvertrag. Da hatten die vielleicht, keine Ahnung, vielleicht noch drei andere, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wenigstens bekam ich dafür Geld und musste dafür Karate lernen. Das habe ich dann auch fleißig gemacht. Das wurde alles bezahlt. Und dann hatte ich noch einen anderen Vertrag für drei. Christopher Lee wollte aufhören mit Dracula und hat er ja auch. Und sie suchten einen neuen Dracula und ich hatte das Angebot, drei Filme zu machen als der neue Dracula. Und das habe ich abgelehnt, weil ich gewusst habe, dass wenn ich Dracula spiele, bleibe ich den Rest meines Lebens Dracula.
Und mit James Bond hat man ihn dann irgendwie erklärt, warum das dann nicht
geklappt hat? Ich war zu jung. Ich war 24 und die Jill St. John war schon engagiert. Die war damals ja schon 35 und das funktionierte nicht. Aber ich hatte eine schöne Zeit. Ich wurde, glaube ich, 4 Monate lang fürstlich bezahlt.
Und ich glaube, George Lazenby ist dann der James Bond geworden. Ne?
Ja, genau.
An den erinnert man sich aber auch eher nicht. Vielleicht war es ja auch gut, dass es bei Ihnen nicht geklappt hat.
Ja, eben. Ja, genau. Schlecht bestrahlt.
Dafür gibt es eine andere große internationale Produktion, die natürlich sehr bekannt ist. Das ist Eyes Wide Shut, der letzte Film von Stanley Kubrick. Und da haben Sie zusammen mit Tom Cruise und Nicole Kidman gespielt. Kubrick, der war ja nicht nur genial, sondern auch durchaus als Regisseur gefürchtet. Hat Sie das damals erstmal eingeschüchtert?
Ja, sehr. Sehr. Ich musste Foxtrott tanzen und den ganzen Text abliefern und habe wochenlang Foxtrott geübt. Ich bin kein guter Tänzer. Und dann kam ich zum Set und sollte Foxtrott tanzen und das ging nicht wahnsinnig gut. Aber Gott sei Dank, das war ja so eine Kamera, die auf der Schulter, also es war ja eine bewegte Kamera und das ging nicht. Und dann sagte er nur, forget the dance, just push her around. Und das hat mich natürlich erlöst. Und ich hatte große Angst vor Stanley Kubrick, wie eigentlich alle. Mich mochte er und ich mochte ihn. Wir hatten ein richtig herzliches Verhältnis. Er war für mich sensationell.
Und das Interessante ist ja, eigentlich wollten Sie diesen halbseidenen Bo, also diese Rolle, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr spielen. Warum haben Sie da nochmal eine Ausnahme gemacht?
Naja, also bei Stanley Kubrick hätte ich auf den Kopf gespielt. Also das ist mir völlig egal. Stanley Kubrick war wohl das größte Filmgenie seit langem. Nein, das war schon klar. Außerdem wollte ich gerne mit Nicole und mit Tom Cruise drehen. Also ja, das glaube ich... beantwortet sich selber.
Was mir bei Ihnen übrigens jetzt gerade so auffällt im Laufe des Vormittags, dass Sie durchaus auch immer ein bisschen härter mit sich ins Gericht gehen. Also bezeichnen sich selber als Spießer, sagen Tanzen, alles nicht so doll und so. Kann es sein, dass Sie so Ihr größter Kritiker auch sind?
Ich glaube, das ist gerade in meinem Beruf sehr wichtig. Man muss sehr, sehr, sehr deutlich sich erkennen. Man muss wissen, diese Rolle sollte ich besser nicht spielen, weil das kann ich nicht. Man muss, also ich kann das auf jeden Fall. Ich versuche schon immer einzuschätzen, ob ich das auch fertig, ob ich das schaffe. Ich habe es leider noch nicht mit meinen Ehen geschafft, da war ich immer sehr unvorsichtig. Aber beruflich habe ich versucht, immer mich richtig einzuschätzen und nur das zu machen, wo ich weiß, das kann ich.
Und was Sie auch nachweislich können, ist das komische Fach. Sie haben in den erfolgreichsten deutschen Filmen mitgespielt, in allen in allen drei. Shoot is Manitou, Raumschiff Surprise und Otto der Film. Mit diesem komischen Fach war da auch so ein bisschen die Idee verbunden, sich ironisch vom eigenen Image abzusetzen?
Absolut. Das war aber schon immer so, weil ich bin sehr, sehr lange oder sehr, sehr intensiv in England gewesen. Und der Engländer versteht es sehr, sich nicht ernst zu nehmen. Der englische Humor ist einfach, finde ich, sensationell. Und das habe ich halt mitgenommen nach Deutschland. Und das hat funktioniert, weil in all meinen Rollen nehme ich mich nicht ernst. Und ich glaube, das ist gerade das, was den Leuten gefällt. Punkt.
Punkt. Ich habe kurz abgewartet, vielleicht kommt noch was.
Punkt.
Punkt an der Stelle. Ja, Bulli dreht ja auch gerade die Fortsetzung vom Schuh des Manitou oder will sie drehen, das Kanu des Manitou. Werden Sie wieder mit dabei sein?
Lassen Sie sich überraschen.
Das war auf jeden Fall kein entschiedenes Nein an dieser Stelle.
Auch kein entschiedenes Ja.
Ja, wenn wir auf das schauen, was kommt in Ihrem aktuellen Buch, ich freue mich schon auf morgen, schreiben Sie von dieser Gewissheit auch irgendwie auf der Abschussliste zu stehen, also weil Sie eben in einem Alter sind, in dem die Endlichkeit des Lebens greifbarer ist. Das lässt sich natürlich mal eben so locker, ein bisschen flapsig feststellen, aber können Sie das tatsächlich auch immer so locker nehmen?
Das sind zwei Elemente. Das eine ist ganz wichtig. Ich erkannte plötzlich, meine Kinder gehen aus dem Haus, meine Ehe war zu Ende. Das hat mich sehr, sehr runtergezogen, extrem runtergezogen. Ich habe da schwarze Gedanken gehabt. Und plötzlich erkannte ich, dass ich eine Freiheit erlangt hatte, die mich weiter leben ließ. Ich hatte immer sehr gut gewirtschaftet, ich war sparsam. Und ich hatte dadurch eine Freiheit gewonnen, ich könnte jetzt ins Auto steigen und könnte, keine Ahnung, irgendwo hinfahren. Völlig wurscht, ich habe keine Verpflichtungen mehr. Mein Sohn macht jetzt gerade sein Abitur und ist er weg. Und diese Freiheit bedingte auch, dass es mir egal war, ob die Leute gesagt haben, boah, der immer mit seinem Smoking und immer die negativen Rollen und so weiter. Ich bin nicht mehr so sehr auf Kritik fixiert. Das ist mir relativ egal. Und dadurch hat sich aber auch das Publikum mir gegenüber hat sich geändert. Durch die Komödien lächeln mich die Menschen auf der Straße an und das tut richtig gut. Und insofern hat mich befreit.
Aber wenn Sie diese dunklen Momente ansprechen, gibt es dann aber doch so Momente, wo Sie vielleicht sagen, ja, da wäre ich vielleicht doch mal lieber anders abgebogen oder das hätte ich mir anders gewünscht?
Naja, gewünscht sicherlich schon, aber ist halt, mein Gott, ich bin ja Realist, das Leben ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist und sehr viel Einfluss, glaube ich, haben wir nicht. Ich glaube schon an eine Bestimmung. Es kann nicht sein, dass Menschen verhungern müssen und andere sich satt essen und 20 Kilo Übergewicht haben. Ich glaube an eine Bestimmung. Und insofern nehme ich das Leben so als das, was es ist.
Sie schreiben ja auch, in der Trauer über die verlorenen Möglichkeiten liegt auch etwas sehr Schönes, eine Liebeserklärung an die Welt. Wie meinen Sie das genau?
Naja, dass man natürlich die Dinge so nehmen muss, wie sie kommen, aber auch die schönen Dinge genießen soll, weil sie einfach ein Geschenk ans Leben sind.
Sky Dumont, wir haben einen kleinen Blick auf sein Leben bekommen und auch auf seine Einstellung zum Leben, positiv auf das zu schauen, was kommt. In Ihrem Buch, da empfehlen Sie auch den Elefanten als Vorbild. Der ist sogar auf dem Buchtitel drauf. Warum gerade den?
Ja, aber das ist mein Lieblingstier oder gehört zu meinen Lieblingstieren. Ich finde, er ist dick, er hat ein dickes Fell, was ich nicht habe. Er ist sehr konsequent, das bin ich. Er ist ein Familientier, das bin ich auch. Und er ist stark. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Wenn Sie sagen, Sie haben kein dickes Fell, so ein Elefant, der erschreckt sich ja auch mal vor kleinen Mäusen.
Das sagt man.
Ja.
Es gibt keine Mäuse in der Steppe.
Das heißt, Sie sind tatsächlich schon jemand, der aber mal die Nerven verliert.
Ja, leider.
Versuchen Sie sich davor irgendwie zu bewahren?
Ich versuche es ja mit zunehmendem Erfolg, aber es gelingt mir nicht immer.
Ich
bin sehr ungeduldig.
Wobei Sie natürlich ja auch sehr offen mit allen möglichen Dingen umgehen, zum Beispiel mit Ihrem Beziehungsleben, dass Sie ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit ein bisschen darstellen. Ist es so aus der Überlegung heraus, ja, wenn ich selber drüber spreche, dann kann ich das wenigstens ein bisschen steuern?
Wunderbar, wenn Sie sich immer diese richtigen Antworten selber geben. Sie haben recht, ja, absolut. Was ich vor der Presse sage, ist dann wenigstens richtig. Und wenn ich warte, dass sie die Presse schreibt, ist meistens nicht richtig.
Wir haben über Ihr Buch gesprochen. Sie haben ja auch Romane geschrieben, Krimis, Prinz und Paparazzo war eins, Drehbücher geschrieben. Reizt Sie das eigentlich auch nochmal, in die Richtung zu gehen?
Na, ich habe zwei Krimis geschrieben, die Der eine wurde sogar verfilmt vom ZDF. Es ist nicht mein Metier. Es gibt sehr viel bessere Autoren. Ich glaube, meine Stärke liegt in dem Humor. Und natürlich jetzt im Alter, dass ich halt das Leben so sehe, wie es wahrscheinlich auch ist, durch meine Erfahrung, meine persönliche.
Und gibt es da noch ein Thema, was Sie gerne bearbeiten wollen?
Ja, ich habe überlegt, ob ich tatsächlich noch, jetzt warte ich erstmal, ich habe jetzt zwei Bücher in kürzester Zeit geschrieben, mein letztes sogar in der Spiegel-Bestsellerliste im Augenblick. Ich schnaufe jetzt einmal durch, schreiben ist richtig anstrengend. Ja, und dann die ganzen Fragen, die man dazu noch beantworten muss. Ich tendiere zu einer Komödie.
Okay, und zwischen den Fragen gibt es zumindest schöne Musik,
ja,
haben wir heute
gute
festgestellt.
Musik vor allen Dingen.
Sky Dumont, vielen
und
Dank.
Auch die Fragen waren sehr, Sie haben sie toll recherchiert. Kompliment.
Vielen Dank und auch für Ihnen vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Dankeschön, alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.